Ja, letzte Woche hatten wir das Thema Ehe. Ich habe hier das Vorrecht gehabt, das Ehepaar Henning zum Thema gutes Leben als Ehepaar interviewen zu dürfen. Und ich hatte dann schon gesagt, diesen Sonntag geht's dann um die Singles. Und tatsächlich kam auch am Ende des Gottesdienstes eine Singlefrau auf mich zu und sagte, hey, das wäre aber schön, wenn es auch mal was für die Singles gäbe. Gibt es gutes Leben auch für die Singles? Ja. Nicht so ganz? Ja, ich glaube, manche Singles empfinden das nicht so ganz. Und manche Ehepaare können sich das auch nicht vorstellen. Weil, ja, es wird oft vernachlässigt und Single ist man ja und sucht dann vielleicht einen Ehepartner. Und ich denke, es gibt natürlich, sonst würde ich nicht darüber predigen, ein gutes Leben auch für Singles. Und ich glaube auch, es ist gut, dass hier auch viele Verheiratete sind und nicht zu Hause geblieben sind, um auszuschlafen und nicht gesagt haben, naja, das ist ja nichts für mich, sondern es ist gut, wenn ihr das auch hört. Und es ist auch letzten Sonntag gut gewesen, dass wir Singles gehört haben von dem Ehepaar. Ich selber war tatsächlich schon mal auf 2 Eheseminaren. Kommt man natürlich als Gemeindeleiterin hin, wenn man das organisiert und ein Ehepaar einlädt, um ein Eheseminar zu machen. Da war ich halt dabei und habe organisiert. Und da gab es so Phasen, wo ich dachte, ach schade, dass du nicht verheiratet bist. Und andere Phasen gab es, wo ich dachte, oh Gott sei Dank. Ist doch auch nicht so einfach. Und ich glaube, jeder Lebensstand hat seine Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind anders, aber sie sind ähnlich herausfordernd. Ich glaube, dass wir als Gemeinde auch eine besondere Chance haben, eben sehr gemischt miteinander unterwegs zu sein, als Ehepaare, als Familien, Alleinerziehende, ledige Singles, verwitwete Singles, geschiedene Singles, was auch immer. Gott hat uns zu einer Familie zusammengestellt. Ich habe über dieses Thema natürlich, da ich selber Single bin, schon lange sehr drüber nachgedacht, bin auch schon in manchen anderen Gemeinden gewesen, habe drüber gepredigt. Ein ausführliches Referat liegt auf dem Mischpult, für die, die mehr davon wissen wollen. Und ich habe lange Zeit nur für die Singles gesprochen, die jetzt ledig sind. Früher gab es auch noch nicht so viele in anderen Situationen. Also heute würde ich sagen, gut, es gibt jüngere und ältere Ledige, es gibt Verwitwete, es gibt Geschiedene, es gibt Singles mit und ohne Kindern. Und besonders die Frage nach den Kindern macht einen riesen Unterschied. Sorry, ihr Alleinerziehenden, die ihr die kleinen Kinder noch zu Hause habt, nehmt einfach das für euch, was ihr brauchen könnt. Und das ist herausfordernder, glaube ich. Ich glaube, das ist das Herausforderndste, was es gibt, wenn man jetzt von diesen Lebensständen ausgeht, alleinerziehend zu sein. Ja, viele Singles fühlen sich als Menschen zweiter Klasse. Das kommt oft vor, wenn eben das Thema Ehe thematisiert wird, auch in der Gemeinde, auch gerade bei Christen unserer Prägung, ist es, glaube ich, oft so, dass es scheinbar nur eine Variante für glückliches Leben zu geben scheint, und das ist die Ehe. Ich habe vor einiger Zeit eine Ausbildung gemacht bei Katholiken, und es war für mich super schön, in einer Gruppe von 26 Leuten zu erleben, dass 2 Drittel dieser Leute zölibatär lebten. Also freiwillig ehelos, um Gottes Willen, und sehr glücklich und erfüllt und fröhlich lebten. Und in deren Gesellschaft habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Das fand ich schön. Und keiner kam auf den Gedanken, zu sagen, hey, darf ich für dich beten, dass du einen Ehepartner findest? Weil das ist mir schon öfter passiert. Besonders, wenn wir Referenten in der Gemeinde hatten, die aus anderen Kontinenten kamen. wenn ich die dann irgendwo zum Bahnhof gefahren habe oder so oder abgeholt habe. Ja, hast du Familie? Nein, ich habe Gottesfamilie, aber keine eigene leibliche. Ja, soll ich für dich beten, dass du einen Partner findest? Wieso hast du keinen Mann? Und ehrlich gesagt, ich finde es dann immer, ich habe dann gesagt, nee, brauchst du nicht. Ich würde zwar sagen, spätere Heirat auch nicht ausgeschlossen, bei Gott ist ja alles möglich, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie jemand gesucht. Aber die Frage, und das ist ja durchaus eine Frage für viele Singles, gibt es ein gutes Leben auch für Singles? Gilt die Verheißung eines guten Lebens von in Fülle auch für die, die nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind? Klar, habe ich schon gesagt, das glaube ich. Ich glaube aber auch, es gibt einige Dinge, die hilfreich sind zu wissen, um das erleben und ergreifen zu können. Und auch einige Dinge, wo wir aufgefordert sind, uns danach auszustrecken. So wie Eheleben auch Arbeit bedeutet, bedeutet Single-Leben auch Arbeit, damit umzugehen. In anderer Weise. Eins, was mir sehr geholfen hat, war in der Bibel zu schauen nach dem Verständnis von Ehe und Ehelosigkeit in der Bibel. Da finden wir nämlich zwischen dem Alten Testament und Neuem Testament einen Riesenunterschied. Im Alten Testament ist es ganz klar, es geht nur verheiratet. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung Gottes, die ist sie natürlich auch jetzt noch, aber es ist das Ziel Gottes mit Menschen im Alten Testament, dass sie heiraten und Kinder kriegen. Es gibt eine Phase im Alten Testament, wo sie noch nicht an Auferstehung glauben. Das heißt, die einzige Chance, weiter zu leben, etwas zu hinterlassen oder über sich hinaus noch eine Perspektive zu haben, ist, Kinder in die Welt zu setzen. Und wenn du das nicht hast, hast du halt Pech gehabt. Und so ist es im Alten Testament so, da gibt es kein positives Verständnis von Single-Sein. Dann, wenn wir weiterlesen im Alten Testament, geht es ja dann nach dieser Urgeschichte, dachten die ersten 11 Kapiteln richtig abwärts, nach dem sogenannten Sündenfall, durch die Rebellion gegenüber Gott, kommen sämtliche Gemeinschaftsbeziehungen in Unordnung. Und das, was Gott so gut gedacht hat, als Ehepaar zu leben, wird ziemlich pervertiert. Natürlich gibt es auch im Alten Testament gute Ehen, aber es gibt die Vielehe. Ein Mann, viele Frauen, es gibt Ehebruch, es gibt perverse Dinge und auf alle Fälle werden Frauen unterdrückt. Also Frauen haben im Alten Testament kaum Rechte, so wie das auch zu Jesu Zeiten war, als Jesus gelebt hat. Dann lesen wir im Neuen Testament von Gottes neuem Eingreifen, das eine neue Beziehung zu Gott ermöglicht, und die Erlösung betrifft auch gestörte, zerstörtes Beziehungsgefüge. Und von Jesus wird die Frage nach Ehe und Ehelosigkeit auch neu beantwortet. Ziel unseres Lebens ist nämlich als Christen nicht mehr zu heiraten und Kinder zu kriegen, sondern Ziel unseres Lebens ist zuerst die Liebe zu Gott, unserem Nächsten und uns selbst. In Klammern, das war es eigentlich im Alten Testament auch schon. Aber es kommt noch mal eine andere Wertigkeit hinein. Und zweitens, das Trachten nach dem Reich Gottes. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben werden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das ist unser Lebensziel. In Klammern, auch für Verheiratete. Für alle. Aber dann bekommt es eine andere Gewichtigkeit, das eine und das andere. Es wird gleichwertig. In Matthäus 22 lesen wir, dass im Reich Gottes niemand mehr verheiratet sein wird. Also da ist so eine Geschichte, die Sadduzäer behaupten ja, es gäbe keine Auferstehung. Und sie wollen dann Jesus immer wieder auf das Glatteis führen. Also Pharisäer glauben an eine Auferstehung, Sadduzäer nicht. Und dann sagen sie, naja, wenn ihr an Auferstehung glaubt, wie ist denn das? Da ist eine Frau, die heiratet einen Mann, die haben keine Kinder. Der Mann stirbt. Und da war es im Alten Testament so, dass die Frau dann den Bruder des Mannes heiraten musste. Also heiratet sie den Bruder, auch keine Kinder, stirbt. Heiratet sie den Nächsten und schließlich hat sie 7 Brüder geheiratet und keiner hat ein Kind gezeugt oder die Frau war einfach unfruchtbar. Ja, und dann sagen die Sadduzäer, und wenn sie dann auferstanden sind, weil sie das ja ad absurdum führen wollen, diese Auferstehung, wessen Frau wird sie dann sein? Es waren doch 7. Und Jesus sagt, also, ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes, denn nach der Auferstehung heiratet man nicht, noch wird man geheiratet, sondern die Menschen sind wie Engel im Himmel. Also, ihr Ehepaare, es tut mir leid, im Himmel seid ihr nicht mehr verheiratet. Pech gehabt. Manche freuen sich vielleicht. Aber diejenigen, und das wünsche ich euch allen, ja, dass ihr eine gute, liebevolle Ehe habt und wirklich aneinander wächst und miteinander wächst und es genießt, verheiratet zu sein, bis ins späte Alter. Aber dann werden wir alle sein wie die Engel im Himmel, wie immer das auch sein wird, aber es ist dann nicht mehr Ehepaar. Aber ich glaube, ihr habt euch immer noch lieb, das bestimmt. Aber vielleicht nicht mehr ganz so exklusiv. Matthäus 19 spricht Jesus dann von 3 möglichen Arten der Ehelosigkeit. Und er sagt, nicht alle können diese Worte erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Also es ist schon ein bisschen schwierig, denn manche sind von der Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer es erfassen kann, der erfasse es. Also, es gibt Menschen, die durch Geburt zur Ehe unfähig sind. Das gibt es. Es gibt Behinderungen, die es nicht möglich machen, sich auf eine solche Beziehung einlassen zu können. Das gibt es einfach. Da ist Ehe, also diesen Menschen ist Ehe verschlossen. Es geht nicht. Es gibt Menschen, die durch Lebensumstände zur Ehe untauglich gemacht werden. Zum Beispiel durch Missbrauch, durch Herkunftsfamilien, durch Bindungsängste oder was auch immer. Was es Menschen nicht möglich macht, es sei denn, sie bekommen Heilung, das glaube ich dann schon. Aber es gibt Menschen, die können es nicht. Die können sich nicht so nah auf einen anderen Menschen einlassen. Es geht nicht. Sie schaffen es nicht. Und es gibt Menschen, die um des Reiches Gottes willen auf die Ehe verzichten. Und mit dieser Ausführung bekommt Ehelosigkeit dann eine positive Bedeutung zugesprochen. Und das hat mit dem Reich Gottes zu tun. Wie das im Einzelnen ausgeführt wird, können wir dann bei Paulus nachlesen, 1. Korinther 7. Bei Paulus bekommt die Ehelosigkeit zum ersten Mal eine positivere Bedeutung als die Ehe. Und das ist dann auch etwas, wo sich dann die katholische Kirche drauf bezieht mit dem Zölibat. Das war interessant. Ich habe in diesem katholischen Kurs Menschen kennengelernt, die haben gesagt, ich wollte ein geistliches Leben führen, ein Leben eng mit Gott verbunden. Deshalb bin ich in ein Kloster eingetreten. Und dann dachte ich, aha, sehr interessant. Also unsere Ehepaare, die Christen sind, würden doch alle sagen, sie möchten ein geistliches, mit Gott verbundenes Leben führen. Und das tut er ja auch. Aber sie haben es so verstanden und das ist diese Tradition. Und Paulus war offensichtlich auch Single und sagt, ich wollte lieber, alle Menschen wären so wie ich, nämlich Single. Wir wissen nicht, ob Paulus ledig war oder ob er verwitwet war, aber wir lesen nie etwas von einer Frau. Jesus war auch Single. Auch erstaunlich, weil damals haben die ja sehr früh geheiratet und er war ja knapp über 30, als er gekreuzigt wurde. Also er hätte durchaus noch Zeit gehabt, verheiratet zu sein, ein paar Kinder zur Welt bringen zu lassen durch seine Frau. Ja, was sagt dann Paulus? Er sagt dann, wer Single ist, sorgt sich um die Dinge des Herrn. Also sorgt sich nicht so viel über andere Dinge. Klar, das betrifft jetzt eher die Ledigen, die nicht für Kinder zu sorgen haben. Und Single sein, so sagt Paulus, dient dem Reich Gottes direkter als die Ehe. Single sind von vielen Dingen entlastet und er sieht es dann als ein Geschenk, als ein Charisma. Charismen sollen uns erfreuen und nicht belasten. Geschenke werden aber erst zu solchen, wenn ich sie auspacke und annehme. Also das war der erste Punkt, biblisches Verständnis von Ehelosigkeit, finde ich sehr, sehr spannend. Zweitens, ich muss bejahen, wie es ist und einen guten Umgang mit meinem eigenen Lebensstand haben, mich danach ausstrecken und auch gut umgehen mit Verletzungen und Altlasten. Das gilt für jeden Menschen. Wir müssen alle bejahen, in welcher Situation in unseres Lebens wir uns befinden. Das gilt nicht nur für Singles. Aber manchmal ist es für Singles besonders, weil uns in der Gesellschaft eben hauptsächlich Paare begegnen oder das Ideal der Partnerschaft, was ja auch okay ist. Aber trotzdem empfinden dann eben viele Singles einen Mangel und müssen Frieden damit schließen. Auch wenn wir keine Kinder haben, da müssen wir Frieden mitschließen. Vielleicht muss man es auch betrauern, irgendwann mal. Und das gilt natürlich in den unterschiedlichen Situationen für die Ledigen, die sich einen Partner gewünscht haben und keinen gefunden haben. Es gilt für die Verwitweten, dass sie ihren Partner verloren haben. Und es gilt für die Geschiedenen, dass sie auch ihre Partnerschaft verloren haben und darüber hinaus noch die Trennung verarbeiten müssen. Und es geht da immer auch um Betrauern, um Vergeben von Verletzungen, die wir erlitten haben und um Vergebung bitten für das, was wir falsch gemacht haben, für das, was wir vielleicht versäumt haben. Und es geht auch darum, hinzuschauen, was passiert ist, gerade wenn eine Ehe auseinandergegangen ist, was dazu geführt hat. Oder auch bei Ledigen, die sich so sehr einen Partner gewünscht haben oder wünschen, woran könnte es denn liegen? Gott möchte Heilung schenken, Gott möchte Vergebung schenken, neue Anfänge, neue Freude, Erfüllung, egal wo wir uns befinden und in welchem Stand wir gerade leben. Niemand soll verbittern, sondern Jesus möchte uns diese volle Freude und dieses volle Leben schenken. Das Dritte, ich bejahe die Prioritäten der Bibel für mein Leben und die heißen eben nicht heiraten, sondern die heißen Gottes Liebe, Liebe Gottes, Gott zu lieben und nach dem Reich Gottes zu suchen. Das ist die Priorität. Und dann wird uns alles Weitere hinzugegeben werden. Hier kommen wir der Fülle Gottes näher, immer näher. Und hier gibt es, glaube ich, etwas Besonderes zu entdecken, was ich ehrlich gesagt auch erst später entdeckt habe, nach einer gewissen Zeit. Ich habe am Anfang meines Single-Seins, also gut, ich war immer Single auch als Kind, aber als ich dann in das Alter kam, wo meine Freunde alle heirateten, habe ich immer gedacht, okay, ich bin verfügbarer für das Reich Gottes. Ich muss nicht für Kinder sorgen. Ich muss nicht gucken und alles absprechen mit meinem Ehepartner, ob ich jetzt irgendwo einen Dienst übernehme. Ich bin einfach verfügbar für Gott. Und das war etwas, was mich auch motiviert hat, dass meine Berufung, die ich empfunden habe, so stark war, dass ich dachte, da passt entweder ein Mann dazu, der exakt dieselbe hat, oder es passt eben keiner dazu. Und es ist okay. Und diese Verfügbarkeit, und die habe ich auch genossen und genieße sie immer noch. Und das ist wirklich ein Privileg, verfügbar zu sein. Das ist sicherlich auch die Möglichkeit, dass ich viel überregional unterwegs sein kann. Das könnte ich nicht so, wenn ich verheiratet wäre. Es sei denn, ich hätte einen Mann an meiner Seite, der es eben genauso hätte als Berufung. Diese Freiheit, mich für das Reich Gottes zu engagieren, das ist etwas, was ein Privileg ist. Und das ist auch das, was katholische Kirche sagt. Das Zölibat ist da, damit die Menschen frei sind für Gott und für andere Menschen, für viele andere Menschen, nicht nur dann für den Familienkreis, sondern für viele Menschen und für die Welt. Also Single sein aus Egoismus kennt die Welt nicht. Die Welt kennt das, aber kennt die Bibel nicht. Single sein aus Egoismus, das gibt es nicht. Damit ich eben meine Freiheit habe und damit ich mal mit jenem und so, das gibt es nicht in der Bibel. Sondern es ist dann dieses Reich Gottes. Ehelos für Gott und für andere Menschen und die Welt. Und das habe ich lange Jahre als einziges gesehen und dann habe ich was anderes entdeckt. Und ich glaube, das andere ist noch viel, viel wichtiger. Und das habe ich entdeckt, indem ich tatsächlich meistens zölibatär lebende Menschen kennengelernt habe, aber auch eine Witwe. Ich fange mal mit der Witwe an. Olga, einige von die schon ganz lange in der Gemeinde sind, die kennen sie noch. Wir haben ein Eheseminar gemacht hier mit ihr und ihrem Mann als Leiter. Sie haben wirklich eine Berufung dieses Ehepaars war es, Eheseminare zu geben, eine Hauptberufung ihres Lebens. Und dann ist ihr Mann gestorben im jungen Alter, als sie gerade ihr Zentrum erweitert hatten und ein Haus gebaut hatten. Und dieser Mann hat praktisch sehr viel da gebaut, war mit seinem Ursprungsberuf Handwerker. Und auf einmal ist er gestorben, von jetzt auf gleich. Und Olga war allein. Diejenige, die als Lebensberufung Eheseminare gegeben hat. Warst du dabei damals, Ulrike? Ja. Dieter. Ja, Olga und Dieter. Ja. Und dann habe ich sie nach ein paar Jahren getroffen wieder. Die ist in Süddeutschland, in der Nähe von Augsburg. Und ich habe sie getroffen und ich sage, Olga, wie geht's dir jetzt? Wo der Dieter gestorben ist. Und da sagt sie, ja, das war natürlich ein Schock. Aber ich konnte mich auch verabschieden von ihm. Also es war innerhalb von 2 Tagen ist er gestorben. Na, also trotzdem hat sie das so gesagt. Und sie sagte, jetzt ist es so, dass ich Jesus als meinen Partner an meiner Seite habe. Und ich mache jeden Sonntagnachmittag einen Spaziergang mit Jesus und bin so erfüllt von der Liebe Gottes und habe eine neue Qualität von Liebe Gottes kennengelernt, die ich vorher so nicht kannte. Und es ist so, so erfüllend, diese Liebe Gottes zu erleben. Und ich will an diesem Sonntagnachmittag keinen Besuch von meinen Kindern und Enkelkindern. Ich will einfach mit Jesus zusammen sein. Wow, dachte ich. Wow, das ist stark. Eine andere Freundin von mir hat in einem Buch Folgendes geschrieben. Sie macht Singlearbeit, sie ist zölibatär lebend, also nicht, ist evangelische Pfarrerin gewesen. Man hat jetzt eine Singlearbeit, die sie aufgebaut hat. Und in dem Buch schreibt sie, sie war als 19-Jährige, wurden ihre Eltern angesprochen, ob sie verlobt sei, denn sie sei so glücklich und sie würde so einen glücklichen Eindruck machen. Und in dieser Phase ihres Lebens hat sie gemerkt, dass sie wahrscheinlich nicht heiraten wird, sondern wahrscheinlich mit Jesus als Partner sozusagen ihr Leben leben wird. Und sie war so erfüllt und so glücklich, dass ihre Eltern gefragt wurden, hat ihre Tochter einen Mann kennengelernt. Ja, durch meine katholischen und ökumenischen Ausflüge habe ich jetzt mittlerweile auch viele Ordensleute kennengelernt. Und gut, es gibt sicher einige, die haben hier etwas kennengelernt, auch von verkrustete und schlechte Erfahrungen in katholischer Kirche und auch mit Ordensschulen und so weiter. Heute, glaube ich, geht keiner mehr in den Orden, der nicht wirklich eine Berufung hat. Und ich frage dann immer, wieso bist du hier eingetreten? Wieso bist du Mönch? Wieso bist du Schwester geworden oder Nonne geworden? Und sie sagen mir alle, ja, wegen Jesus. Wegen Jesus. Weil ich Jesus liebe und weil ich ihm folgen will und weil er mich erfüllt. Und da habe ich auch so etwas gespürt, oder spüre es immer wieder von dieser Liebesbeziehung. Und das ist etwas, ja, was ich auch sagen könnte, dass da möchte ich drin leben und immer mehr davon leben. Diese Liebesbeziehung mit Jesus, und ich möchte mir Zeit nehmen für ihn, mit ihm. Ich möchte Intimzeiten mit ihm haben, sprich intensive Qualitätszeiten mit ihm, wo ich bete, mit ihm zusammen sind. Ich möchte mir Zeit nehmen im Verlauf eines Jahres, wo ich wirklich Zeit habe mit ihm und nicht arbeite, nichts anderes tue, sondern einfach mit ihm zusammen bin. Und ja, das ist etwas, was, glaube ich, ein Geheimnis ist. Und jeder Verheiratete ist eingeladen zu dieser Liebesbeziehung. Aber ich glaube, ihr braucht sie oft nicht so. Weil wenn ihr eine gute Ehe habt, dann flieht ihr sofort zu eurem Ehepartner, wenn es euch schlecht geht oder wenn es euch gut geht. Aber ihr könnt es auch mit Jesus haben. Aber es ist vielleicht auch ein besonderes Geschenk für die Singles. Ich weiß es nicht. Ja, der vierte Punkt, ich muss als Single genauso bewusst mein Leben gestalten, wie es Ehepaare tun sollten, um glücklich zu werden und glücklich zu bleiben. Und das ist hier und da auch herausfordernd, und die Herausforderungen sind eben ganz anders als bei einem Ehepaar. Der Satz im Schöpfungsbericht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, der gilt nicht nur für Verheiratete, der gilt für jeden Menschen. Es ist nicht gut, dass wir allein sind. Und es geht nicht darum, Eigenbrötler zu werden. Und Eigenbrötler werden dann tatsächlich irgendwann komisch. Und das ist eben auch das, was manche dann denken, ja, das ist so das Bild, so verschrobene Jungfrau, Fräulein, wie es früher hieß. Oder die Junggesellen, die dann so komisch sind. Das ist nicht Gottes Ziel. Sondern wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Und als Single habe ich... brauche ich einfach sehr, sehr gute Freunde. Ich bin auch mehr darauf angewiesen. Und ich glaube, ich habe auch mehr. Ich habe viele, viele gute Freunde und Freundinnen. Sehr intensive Freunde und Freundinnen, mit denen ich auch alles teilen kann. Nicht ganz alles. Aber alles, was mich so bewegt. Aber das brauchen wir auch. Ich brauche Austausch, Korrektur, Gespräch, Anregung, Zusammensein. Paulus ist immer zu zweit gereist. Er hatte immer im Team, war er unterwegs. Und wir brauchen auch dieses Schleifen gegenseitig, sonst werden wir komisch. Es ist manchmal anstrengender. Es ist anstrengender, einen Urlaub zu planen. Für Verheiratete oder Familien ist selbstverständlich, man fährt zusammen in Urlaub. Ja, ja, genau. Aber dann ist der, wenn ihr dann im Urlaub seid, ist es anstrengend. Aber gut, bei der Planung vielleicht auch. Der eine liebt die Berge, der andere das Meer, und ihr müsst euch dann einigen. Und ich muss mich halt jedes Jahr fragen, mit wem fahre ich denn dieses Jahr in Urlaub? Und wann hat denn diejenige dann zufällig auch Urlaub? Weil die meisten Singles kriegen halt in den großen Ferien keinen Urlaub, weil dann die Verheirateten und Familien Urlaub kriegen. Und ich fahre in der Regel eher in den großen Ferien, weil ihr dann alle weg seid. Und dann ist es schwierig. Und und dann muss man sich halt jedes Mal wieder neu auf jemand einlassen, wenn man jetzt verschiedene Freundinnen hat. Ich bin schon mit sehr verschiedenen Freundinnen in Urlaub gefahren. Und die Andrea war immer wilder als ich, die leider jetzt schon verstorben ist. Und eine andere war viel bequemer als ich. Und dann muss man gucken, ne? Wie muss man gut absprechen. Aber das ist anstrengender. Oder wenn ich sonntags nach Hause komme, am Nachmittag, denke ich, ach, jetzt wäre es eigentlich schön, du hättest da noch einen Partner und wir würden beide die Füße auf den Tisch und einfach relaxen und ich wäre nicht allein. Als Single sitze ich dann eventuell allein zu Hause, weil ich die Kraft nicht hatte, da noch was zu organisieren. Ich finde es super, dass einige zum Essen gehen, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, und da sind auch viele Singles dabei. Und das ist super, bin ich auch öfter dabei. Und ich glaube, in meinem Job geht es mir ein bisschen anders als anderen Singles, weil ich die Abende nicht frei habe und da nicht alleine hocke und unsere Gemeinde auch so freundschaftlich ist. Das ist einfach ein großes Geschenk. Ja, aber das ist wichtig, Beziehungen. Es ist auch wichtig, eben Beziehungen wie in einer Familie zu Älteren, zu Gleichaltrigen und zu Jüngeren. Es ist auch als Single wichtig, dass ich nicht nur für mich lebe, sondern auch, ja, das habe ich schon gesagt, aber auch für Jüngere. Und da Paulus spricht von geistlicher Vater- oder Mutterschaft. Und da gibt es dann ähnliche Dinge wie in normaler Vater- und Mutterschaft mit Hingabe, Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit und irgendwann auch loslassen und Teenager-Gebaren erleben. Das gibt es in geistlicher Elternschaft auch. Ich glaube, wir müssen als Singles auch besonders darauf achten, unserer Seele Gutes zu tun. Wir haben vielleicht auch mehr Möglichkeiten für schöne Hobbys und das ist einfach wichtig, weil sonst kann man als Single auch in der Arbeit versinken. Und nur noch arbeiten und schlafen. Und darum geht's nicht. Zum Schluss, die Sache meines Lebensstandes ist eine Vertrauenssache meinem himmlischen Vater gegenüber. Aber von Gott her ist nicht unser Lebensstand wichtig, sondern dass wir unseren Stand annehmen mit seinen Chancen und Möglichkeiten und mit seinen Gaben wuchern. Und eben, ich glaube, dass wir als Gemeinde viele Chancen haben, als Familie Gottes zu leben mit den verschiedenen Lebensständen zusammen, als Ergänzung und Gabe für den anderen. Okay, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass unser Lebensstand vor dir nicht wichtig ist, dass du aber deine Pläne hast mit den Ehepaaren und Familien, und mit den Singles. Vater, du kennst uns. Und ich danke dir, dass die Fülle des Lebens für uns alle gilt. Die Verheißung des Lebens in Fülle. Und ich bitte dich, dass wir dahin kommen, diese Fülle zu ergreifen. Als Ehepaar oder als Alleinlebender.